So, nachdem Sie jetzt auch alle dann gesetzt haben, erst nochmal von mir ein herzlich Willkommen bei meinem Vortrag Zentrales strukturiertes Logging. Ich weiß, das Strukturiertes hat da im Papers nicht reingeschafft. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Jens Kühnel. Ich bin freiberuflicher Sysadmin, Buchautor, habe mal vor langer Zeit ein Samba-Buch geschrieben. Habe lange Zeit Schulungen gehalten, hauptsächlich für Red Hat, und bin seit 5 Jahren knapp, demnächst 5 Jahre, weiter weg von der Schulung gegangen und mache jetzt hauptsächlich wirklich Operation, also wirklich Maschinen. Ich arbeite zurzeit als Freiberufler bei der Deutschen Börse und eine der Sachen, die wir da eben auch machen müssen, ist natürlich Logging. Und dann erstmal nur schon mal eine kurze Frage. Wer verwendet denn Logging? Okay, wer verwendet kein Logging? Okay, gut. Also das ist schon mal das Erste. Wer hat denn bei sich in der Firma, oder wer hat denn zu Hause einen zentralisierten Log-Server? Okay, gut, da kenne ich schon meine Pappenheimer. Wer hat in der Firma einen zentralisierten Log-Server? Okay, wer verwendet dafür nicht eine Variante von Syslog? 1, 2, 3. Was verwendet ihr? Also nicht Syslog NG, nicht traditionelles Syslog und nicht Syslog, Syslog. Nee. Logstash. Ah, super, okay. Schon mal ein Logstash-User, da hatte sich auch noch jemand gemeldet.
Auch.
Auch Logstash, okay. Verwendet jemand Greylog? Okay, super. Genau darüber will ich nämlich reden. Zentralisiertes Logging, vor allem mit dem Hinblick auf strukturiertes Logging. Das strukturierte Logging, wo man also nicht mehr, ich sag mal, das traditionelle Syslog, oder wer kennt Syslog nicht, fragen wir mal so. Traut sich, keine Angst, ich weiß nicht. Okay, also alle kennen Syslog. So eine lange Zeile, vorne steht noch, wenn man Glück hat, noch ein Datum drin, was man vielleicht auch noch als Datum erkennen kann. So richtig in der Luxusvariante mit Jahreszahl. Und dann kommt noch von welchem Host, welcher Prozess, Prozess-ID und dann irgendein Freitext. Ja, das ist das, was die meisten so kennen. Und seit 3, 4 Jahren hat man festgestellt, das ist eigentlich keine gute Idee. Weil auch beim Apache zum Beispiel, ja, da gibt es dann diese Felder, aber im Grunde genommen die Informationen haben wir. Und stattdessen das Ganze eben in eine Struktur reinzubringen, dass man das Ganze auch schön automatisiert und besser verarbeiten kann. Darüber will ich hier reden. Mein Untertitel ist, wie kann ich 1000 Server überwachen? Ich schreibe deswegen da 1000 Server. Wer also 10.000 Server und mehr hat, der ist in den Lösungen, die ich hier so zeige, wahrscheinlich zu klein. Da müssen wir wahrscheinlich was Richtung Hadoop machen. Ich selber habe mich Hadoop, habe da mich also nicht mit beschäftigt. Mir ging es eher um die kleineren Lösungen. Was ich hier übrigens präsentiere, ist meine Bachelorarbeit im Grunde genommen. Ich gebe am 30. diesen Monats dann meine Bachelorarbeit ab zum Thema Centralized and Structured Logfile Analysis with Free and Open Source Tools. Die wird auch, das zeige ich ganz zum Schluss dann noch, in ungefähr einem Monat, wenn das Ganze dann also durch ist und ich es veröffentlichen kann, werde ich es dann auch bei mir auf der Webseite haben. Also wer das Ganze sich nochmal durchlesen kann und auch deutlich tiefer hineingehen möchte, dem sei das dann ans Herz gelegt. Das haben wir schon, das hatte ich schon gefragt, wer strukturiertes Logfile verwendet, weil im Grunde genommen alles, was nicht Syslog ist, ist normalerweise strukturiert. Ja, es gibt da noch ein paar Corner Cases, aber das ist das, was ich eben noch ein bisschen zeigen möchte, auch welche Möglichkeiten habe ich eben mit diesem strukturierten Logging. Noch eine andere Frage, wer benutzt Syslog NG? Okay, wer verwendet rsyslog? Okay, gut, also fast 50-50. Ah, interessant. Das hat auch Das hat mich nur einfach mal interessiert, wer so war. Also ich benutze auch Syslog einfach, weil Fedora und Red Hat beides standardmäßig mitliefern. Das Problem mit dem strukturierten Logging ist, wie immer, wir brauchen jetzt also ein neues Format. Bei Syslog gibt es jetzt endlich einen gescheiten Standard. Ich weiß nicht, ob vielleicht haben es die meisten mitgekriegt. Also wir haben das traditionelle BSD oder traditionelle Syslog. Das ist das, wo die Jahreszahl fehlt und auch keine Subsekunden drin sind und keine Zeitzone. Und es gibt dann jetzt einen neuen, den IETF-Standard. Und da gibt es dann entsprechend auch eben Subsekundeneinheiten, Zeitzone und so weiter. Da gibt es also eine neue Erweiterung, wird auch inzwischen ziemlich viel verwendet. Ich sag mal, in den Linux-Tools, wie gesagt, SysLogNG, rsyslog verwenden das auch schon. Ja, und das mit den Formaten ist immer wieder dasselbe. Also wir sind noch nicht ganz bei 15. Nicht ganz. Die wichtigsten Formate möchte ich hier kurz vorstellen. Das eine hatte ich gerade eben schon angesprochen, eben wie gesagt, dieses neue, dieser IETF-Standard, da gibt es ein RFC dazu. Und im Grunde genommen aber weiterhin nicht wirklich strukturiert. Wir haben da drin die Priorität, wir haben da drin die Facility, wir haben die Uhrzeit, wir holen meistens noch den Hostnamen raus und danach kommt Textwüste. Es gibt ein paar Standards, die dann eben das Ganze zum Standard erhoben wollten. Einer davon, der sah eigentlich echt gut aus, war die CEE, die, jetzt muss ich selber wieder nachschauen, Common Event Expression. Das ist von der Mitre gemacht, das ist dieselben, die auch die CVEs, diese Attack-Nummern, also diese Angriffs-, beziehungsweise nicht Angriffs-, aber diese Sicherheitslöcher durchnummerieren. Die haben gesagt, oh, lass uns doch mal einen Standard machen. Der Standard ist auch sehr schön. Er ist zum Beispiel unabhängig, und zwar so unabhängig, dass es nicht mal das Log-Format vorgegeben ist. Ich kann das Ganze in JSON oder in XML-Format packen. Allerdings auch wieder so ein typischer Industriestandard, sehr komplex geschrieben. Schon allein, wer kommt auf die Idee, ein Log-Format zu definieren und dann nicht zu sagen, in welcher Struktur es abgelegt werden soll. Sehr interessantes Projekt. Dazu gibt es auch noch eine Open-Source-Variante, Projekt Lumberjack, und da hat Red Hat SysLogNG und rsyslog. Ja, also auch die zwei, SysLogNG und rsyslog, die eigentlich jetzt auch nicht so unbedingt die besten Freunde sind, haben zusammengearbeitet und gesagt, jawohl, wir wollen diesen CE-Standard entsprechend unterstützen und das entsprechend machen. Ich habe das Ganze schon eine Zeit lang auch mitgeguckt, sah relativ interessant aus, sah auch ziemlich gut aus bis März diesen Jahres. Als die Mitre gesagt hat, so, wir hören jetzt auf, amerikanisches Government zahlt uns da kein Geld mehr für, wir machen jetzt die Mailingliste zu, der aktuelle Standard, der liegt da jetzt noch auf der Webseite rum und das war's. Ja, es ist also auch wieder so, hey, super, wir haben jetzt einen Standard, der allerdings nicht fertig, also die letzte Variante hieß Better noch was. Ja. JSON, ich weiß nicht, wer JSON kennt, ich gehe mal von aus, wer kennt JSON nicht? Okay, also JSON ist, wer kennt XML nicht, fragen wir mal so. XML kennen alle. JSON ist im Grunde genommen eine Vereinfachung. Man hat gesagt, das ist unlesbar, dieses komische XML. Wir machen das JSON sehr viel einfacher strukturiert als entsprechend XML. Kommt aus der JavaScript-Ecke, heißt JavaScript Object Notation. Ja, darauf baut auch eben CE auf. Über dieses JSON gibt es aber auch zwei andere Varianten. Einmal gibt es das GELF. GELF ist das Greylock Event Extended Log Format. Das ist nichts anderes als, man gibt ein JSON-File vor. Da müssen ein paar Felder schon entsprechend vorhanden sein. Das Ganze wird dann bei GELF noch komprimiert und kann dann entsprechend auch schon quasi übertragen werden. Das ist also dieses GELF-Format. Und naja, das GELF-Format ist ganz nett, es gibt aber dann noch gleich ein zweites dazu. JSON hat nämlich sein eigenes Log-Format. Da sind einfach nur ein paar Felder anders da definiert. Ja, man kann die auch, es gibt auch eine Möglichkeit, das zu konvertieren. Logstash zum Beispiel hat eine Möglichkeit, dass man sagen kann, hey, konvertiere nach Gelfify, glaube ich, heißt sogar das Modul, und das Ganze eben nach GELF zu schicken. Ja, und weil wir noch nicht genug Standards haben, hat es dann, wie der eine Kollege von Fedora mal gesagt hat, ein Leonardware draus gebaut. Leonard Pöttering ist vielleicht bekannt, der hat ja auch gesagt, wir brauchen jetzt mal ein neues Init-System, hat Systemd entwickelt und der hat danach gesagt, und das mit dem Logfile, das sieht auch alles doof aus, wir machen jetzt auch mal ein neues Logformat. Ja, und jetzt haben wir also schon, ich sag mal, nur von den strukturierten Logformaten schon mal vier Stück hier an der Wand hängen. Ja, also auch hier immer wieder toll, wir haben mehrere Möglichkeiten an Standards, die wir aussuchen können. Ich bin mal gespannt, wie das mit dem Journal weitergeht. Der erste Text von dem Journal, als das announced wurde, kann man mal durchlesen. Er hat damals geschrieben, ja, das Syslog ist ja total doof. Was er da links da geschrieben hätte, wäre BSD-Syslog. Das IETF für Syslog, also das moderne Syslog, hatte die meisten Funktionalitäten, die da so bemängelt wurden, hatte die schon längst drin, wurde aber eben Ja, wir wollten mal wieder was Eigenes bauen. Ja, wie kann denn so ein Logfile denn jetzt entsprechend zu unserer Analysestation kommen? Bei uns ist es so, im Normalfall gehen wir davon aus, dass wir immer noch Programme haben, die kein strukturiertes Logfile machen. Und das ist also unser Programm, das ist also entsprechend, ich nenne es normalerweise LogSource. Und das LogSource schickt also entsprechend unsere Daten ganz normal weiterhin wie an unser Syslog. Ja, bis hierhin sind die beiden Wege auch gleich. Oh schön, die Farbe kann man nicht erkennen. Naja, das Syslog, bei Linux-Systemen im Normalfall ist es entweder Syslog oder eben entsprechend Syslog-ng. Und hier gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache diese Transformation, diese Normalization, also aus dem Klartextformat eben ein entsprechendes strukturiertes Format, mache ich entweder gleich hier auf der jeweiligen Maschine. Hat den großen Vorteil, naja, wenn ich 1000 Maschinen habe, naja, 1000 Maschinen, die ein bisschen was machen, stört mich nicht. Wenn ich das alles auf einer zentralen Maschine machen würde, könnte es passieren, dass die mir eben zu viel Last erzeugt. Hat aber natürlich den Nachteil, er erzeugt natürlich zwar nur ein bisschen, aber erzeugt Last. Also gerade bei uns an der Börse, wir kämpfen um Kabelmeter für unser InfiniBand-Netzwerk. Wir gucken, dass wir wirklich alles irgendwo auf Performance drücken. Wenn ich jetzt sage, ach ja, wir schmeißen dann noch mal ein paar Normalizations, CPU-Zyklen darum, kriege ich auf den Kopf. Also deswegen ist es möglich, man kann es aber auch, wie ich es hier für die zweite Zeile gemacht habe, eben entsprechend an die Analysestation entsprechend mit dranhängen. Es gibt natürlich auch immer noch Programme, die eben nicht Syslog verwenden, sondern, naja, ich sag mal, Samba, Apache sind so die zwei bekannten, die schreiben eben normalerweise nicht in Syslog, die schreiben in File. Deswegen gibt es die sogenannten Collector, oder ich nenne es immer gerne Shipper, die einfach nichts machen, als einfach nur die Sachen, im Deutschen klappt es auch ganz gut, durch die Gegend shippen, eigentlich natürlich eher zum Versenden, der das Ganze eben aus einer Datei rausliest und das Ganze entsprechend dann eben auch auf den Weg schickt. Es gibt auch noch ein paar andere Programme, das ist aber eher die Ausnahme, die können auch direkt mit irgendwelchen Transportmechanismen die Sachen schicken. Und was natürlich, worauf ich dann früher oder später ja eigentlich auch hin möchte, ist, dass eigentlich unsere Programme strukturiert loggen. Welches Format ist mir eigentlich erstmal egal. Sobald ich das mal in einer Struktur habe, das kann ich das Konvertieren relativ leicht hinkriegen. Ich will es erstmal nur überhaupt strukturiert haben. Ob das Feld jetzt so oder so heißt, oh Gott, ist mir doch im Grunde genommen egal. Das kann man auch noch relativ leicht konvertieren oder dann im Programm handhaben. Das ist also entsprechend das, wo ich eigentlich hin möchte. Eigentlich möchte ich irgendwann mal nur noch diese Art von Programmen haben, die das Ganze eben strukturiert rausschicken und es dann direkt entsprechend an meine Analysestation mit irgendeinem Transport entsprechend machen können. Hier habe ich jetzt, hier ist es jetzt leider gelb. Eigentlich sollte das Ganze, irgendwie fehlt die Farbe grün hier komplett auf meiner Folie. Diese gelben Striche hier sind jetzt meine Transportwege. Transport bis jetzt hat immer bedeutet Syslog. Und genau davon wollen wir eben auch weg, denn das Problem mit Syslog werden wir später noch sehen. Ja, okay, also Syslog machen wir natürlich schon mal mit TCP, nicht mehr mit UDP, wo wir wirklich ja überhaupt nicht sicher sein können, dass was ankommt. Aber auch mit TCP werden wir sehen, dass wir Daten verlieren können. Und um das eben zu umgehen, gibt es hier bessere Methoden, um entsprechend diesen Transport zu machen. Was hier auch nicht sichtbar ist, weil da das Grün fehlt, hier ist das nach der Analysestation geht das Ganze an einen zentralen Ort, nämlich an Storage. Da werden wir feststellen, es gibt eigentlich nur zwei Arten von Storage, wenn wir mal normale Textdateien außen vor lassen. Das ist eigentlich Elasticsearch und das ist MySQL. Das sind eigentlich die einzigen zwei, die man so sieht. Und dann, am Ende haben wir dann entsprechend noch einen Output, mit dem wir also entsprechend die Daten dann eben auch durchsuchen können, abgleichen können und Ähnliches. Ja, was haben wir an Transports? Einen habe ich gerade schon gesagt, das eine ist Syslog. Und das Problem mit dem TCP-Syslog ist, ja, ich kann natürlich in mein TCP-Session einfach Daten reinschieben, aber ich kann nicht sicher sein, dass die Daten auch wirklich hinten ankommen. Wenn jetzt also gerade ein Netzwerkhänger ist, kann es sein, dass ich also meine Maschine schon gesagt habe, hey, ich schicke dir die los. Er versucht die auch noch zuzustellen, aber währenddessen ist die Maschine hinten dran weg, die TCP-Session resettet und ich habe keine Ahnung, wie groß jetzt mein Puffer war, was muss ich nochmal schicken. Syslog hat dafür gelb. Das ist eine Erweiterung, die einfach der Syslog-Entwickler mal reingeschrieben hat. Geht leider nur zwischen zwei Syslog-Servern, aber der macht so ein Handshake und sagt, jawohl, ich schicke dir eine Nachricht und die Gegenseite sagt, habe ich empfangen. Relativ einfach gehandhabt. ist im Klartext. Ist ein sehr schöner Mechanismus einfach. Also bei mir zum Beispiel, ich mache das Ganze über eine SSH-Session, die von meinem Netzwerk zu Hause auf meinen Server im Internet aufgemacht wird. Ja, und dann habe ich natürlich nachts mal ab und zu, ja, man kennt man ja, dann nachts wird dann eben die TCP-IP-Leitung oder die Telekom schmeißt mich ja alle 24 Stunden raus. Also gibt es da eine Unterbrechung und so weiter. Und das funktioniert echt super. Ich habe das mit diesem RELP gemacht und dann sieht er einfach, pff, ja, okay, ist jetzt halt nicht angekommen. Fängt an, die Sachen intern abzupuffern und wenn die wieder da sind, schickt er die Daten entsprechend raus. Klappt also wirklich sehr, sehr nett. Das sind aber nur SysLogNG kann das. Nur RSyslog kann das. SysLogNG kann das auch, wenn ihr die kommerzielle Fassung kauft. Ein anderer Mechanismus, mit dem man das machen kann, ist Redis. Redis ist eigentlich eine Key-Value-Store-Datenbank. Die hat aber auch eine Message-Subscriber-Transport-Möglichkeit damit drin. Ist allerdings nicht verschlüsselt und lässt sich auch nicht verschlüsseln, leider. Sieht man sehr häufig, gerade Redis ist sehr leicht einzurichten, deswegen sieht man sehr häufig auch in allen möglichen Büchern und auch in ganz vielen Webseiten. Läuft auch sehr gut. Wie gesagt, wenn Krypto nicht wichtig ist, ist es eine interessante Geschichte. Die andere Geschichte ist allerdings dann gleich auch eine Nummer größer und deutlich komplizierter. Das ist dann AMQP bzw. Stomp. Das ist ein echter Message-Bus. Also AMQP zum Beispiel ist für mich ja mein fast täglich Brot. Machen wir bei uns in der Börse sehr viel. Da werden ganz viele irgendwelche Aktiengeschichten da. Was sie genau machen, weiß ich nicht. Aber wir haben also auch einen AMQP-Server, der eben dafür da ist, um sicherzugehen, dass wenn da eben ein Aktienkauf getätigt werden soll, dann, wenn der mal bei uns angekommen ist, dann darf der nicht verloren gehen, nur weil eine Maschine knallt. Also müssen die gespiegelt werden und so weiter und so fort. Stomp ist sowas ähnliches wie AMQP in einer ein bisschen vereinfachteren Variante. Es gibt zwei große Projekte, AMQP und Rabbit. Es gibt noch eine ganze Menge andere AMQP-Server. Das ist so ungefähr, wenn ich sage HTTP und dann sage ich Apache und Nginx. Ja, es gibt natürlich noch mehr, aber das sind so die großen. Es gibt dann noch ZeroMQ, auch das ist so ein Message-Bus. Im Gegensatz zu AMQP Stomp, wo die also entsprechen, wo wir einen speziellen Broker brauchen, ist dieses ZeroMQ eben null. Nämlich es redet einfach der eine Prozess mit dem anderen Prozess. Wird auch immer wieder für strukturierte Logfile-Transports verwendet. Der Logstash-Entwickler hat gesagt, alles, was ich so bis jetzt gefunden habe, hat mir nicht gefallen, weil er wollte was Gekryptetes haben, er wollte was Reliable haben, also dass wirklich auch die Sachen, wenn ich die auch schicke, möchte ich sicher sein, dass die auch ankommen und dass sie angekommen sind und so weiter. Das Ganze soll schnell und vor allem klein sein. Und hat er gesagt, er schreibt dann nochmal was Eigenes. Lumberjack ist, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, in Ruby geschrieben und macht eben so einen verschlüsselten Kommunikationskanal auf, gehört allerdings fest zu Logstash dazu. Und gibt mir eben die Möglichkeit. Ja, wem ist aufgefallen, dass ich den Namen Lumberjack jetzt zum zweiten Mal verwendet habe? Ja, genau. Also deswegen extra habe ich gesagt, das Projekt Lumberjack und das Programm Lumberjack, ja, die benutzen beide den Begriff Lumberjack. Das kann ich nicht ändern. Ja, Storage hatte ich schon gesagt, wir haben eigentlich nur zwei Storage im Einsatz. MySQL, ja, da darf auch jeder gerne MariaDB hinschreiben, wer möchte, intern. Das ist eine Sache, die man immer wieder mal sieht. Das ist allerdings, muss ich ehrlich gestehen, eigentlich etwas auf dem Ab, wird immer weniger. Die, ich sag mal, traditionellen Systeme, die wirklich nur mit Syslog arbeiten, die schmeißen das Zeug in eine MySQL, das ist Elsa zum Beispiel, der schmeißt es in eine MySQL mit einem Sphinx-Server hinten dran und benutzt das. Die meisten aber eben, die auch mit strukturierten Logfiles arbeiten, arbeiten mit Elasticsearch. Es gab mal früher ein paar Ansätze mit MongoDB, sieht man aber heute fast kaum noch. Greylock benötigt noch eine MongoDB, aber nur für ihre Statistiken und für ihre Graphen. Die eigentlichen Logs hängen schon im... Und die User hängen, genau, die User hängen da auch noch mit drin. Aber die eigentlichen Logdaten gehen in Elasticsearch. Und die meisten Sachen, also die meisten Lösungen, die man so sieht, gehen also entsprechend auf dieses Elasticsearch drauf. Ja, es gibt eine ganze Menge von Shippern, die also entsprechend Sachen lesen können, normale, traditionelle Files lesen können und dann weiterleiten. Neben SysLogNG und RSyslog, die also nicht nur als SysLog-Daten annehmen und dann weiterleiten, die können beide auch Dateien lesen und die entsprechend beide auch konvertieren und dann entsprechend weiterschicken. ein anderer sehr interessanter Shipper, der meiner Meinung nach zu unbekannt ist. Logstash kennen ganz viele, aber Fluent kennen wenige. Fluentd, so muss ich sagen. Fluentd hat sehr viele Plugins. Also die haben über 150 Plugins. Da gibt es also wirklich fast nichts, was man mit dem Teil nicht irgendwie von links nach rechts schieben kann. Und es ist keine Java-VM. Das ist jetzt gerade für die Leute, die Logstash verwenden. Logstash ist eine große Java-VM und Logstash kann auch Sachen einlesen oder von Files die Sachen einlesen oder entsprechend weiterleiten an einen Logstash. Das kann er, aber der ist relativ groß und relativ dick. Und das Fluentd ist sehr relativ klein und kann das Ganze also auch sehr gut. Lumberjack hatte ich gerade eben schon gesprochen, weil es eben einen eigenen Transportmechanismus verwendet hat. Ein anderes Tool ist noch NXLog. Auch das ist wieder so eine Open-Core-Geschichte. Also da gibt es dann wieder so eine erweiterte Fassung, die mehr kann. Die kann allerdings zwar ein paar Sachen mehr, aber die wirklich interessanten Sachen sind alle in NXLog drin. NXLog hat den Vorteil, der kann auch Windows-Log-Files lesen. Für die Leute, die halt sich auch mit Windows-Maschinen rumärgern müssen. Logstash kann das übrigens auch. Und da kann man dann eben dann auch ein zentrales Logfile haben und das bedeutet einfach auch, ja, man muss halt die Windows-Maschinen irgendwie mit reinholen. Ja, das Ganze muss natürlich auch nochmal irgendwie analysiert werden, beziehungsweise normalisiert werden. Auch da können wir wieder SysLogNG verwenden und das ist der große Vorteil von SysLogNG, die haben die PatternDB. Die PatternDB ist ein sehr großes und sehr gut gepflegtes Regelwerk, in dem einfach drin steht, okay, da steht SSH. Wenn da SSH steht, dann nehmen wir einfach mal folgenden regulären Ausdruck oder wie auch immer man es macht, aber diesen Ausdruck hinten dran, das verstehe ich, das muss dann folgendermaßen entsprechend zerlegt werden. Und die haben da eine richtig große Datenbank hinten dran, die man direkt einfach so an seine Logfiles drüber jagen kann. Und ich sage mal so 90% aller Standard-Log-Messages, so typischer Fall, so Dovecot, Postfix, MySQL, was immer es so gibt, frisst der automatisch, erkennt, was es bedeutet und formatiert es automatisch in die richtigen Felder rein. Das ist also wirklich ein sehr großer Vorteil von SysLogNG. Ich mag SysLogNG nicht so sehr, weil es eben diesen Open-Core-Geschichten verwendet, aber diese PatternDB ist wirklich genial, das muss man schon sagen. SysLog hat auch so eine Möglichkeit, da fehlt aber einfach die Datenbank hinten dran, da müsste man sich also wirklich seine ganzen Regelwerke entsprechend selber schreiben. Ist ein ziemlich großer Aufwand. Ich bin da gerade dabei, so mal ein paar Regeln zu schreiben. Und bis man da so alle durch hat, das ist ein relativ hoher Aufwand. Logstash hat das Modul Grog, mit dem man genau auch das machen kann. Es gibt dann noch Octopussy. Ich weiß nicht, kennt jemand Octopussy? Ah, okay. Im Einsatz, oder? Okay. Wie viele Maschinen?
20.
Okay. Wie oft musst du deinen Wizard benutzen, um neue Logfile-Regeln zu erzeugen?
Einmal die Woche.
Okay, also Octopussy finde ich ein super geniales Tool. Ich habe nachher noch so eine Zusammenstellung. Octopussy ist cool. Octopussy sagt, wir generieren uns auch so ein Regelwerk. Und die haben sogar einen grafischen Wizard, wo man draufklicken kann und sagt, zeig mir mal alle Logfiles an, die du nicht verstehst. Ich zeige dir jetzt, wie das funktioniert und kann das schön wirklich fast zusammenklicken. Kann dann nochmal sagen, so habe ich das geschrieben, prüf mal, ob das stimmt. Ja, jetzt hast du das richtig verarbeitet, speichere jetzt die Regel ab. Also was die Normalisierung angeht, ist Octopussy genial. Es hat so ein paar andere Nachteile, aber dazu komme ich später noch. NXLog hat auch eine Analyse und Normalisierung. Da kann man also auch so Sachen konvertieren lassen. Ja, was haben wir dann noch so an Outputs? Für mich ist Output eigentlich immer webseitig. Es steht zwar Output da, das kommt aus meiner Bachelorarbeit. Da steht, habe ich gesagt, Output ist sowohl Graphen generieren mit Graphi und Stat.d, falls jemand kennt, und eben Webseiten. Hier kommt aber eigentlich nur die Webseiten dran. Kibana 2 ist ein Tool, das mit Logstash zusammenarbeitet und quasi ein Web-Frontend für Logstash ist. Ein super geniales Teil. Ich arbeite damit sehr gern. Aber Kibana 3 ist eigentlich noch cooler, weil Kibana 2 ist in Ruby geschrieben. Also ich bin eher der Python-Mensch. Als ich dann erstmal gesagt habe, so ja, jetzt musst du erstmal Folgendes eintippen und dann holt er sich halt erstmal, ich weiß nicht, wie viele Gems, ich meine, Mit Pip ist das genauso, da fängt er auch erstmal an, seine ganzen Module zu holen. Ist hier auch, also ist halt ein relativ großer Umfang. Und Kibana 3 ist eine aktuelle Neuentwicklung von Kibana, komplett in HTML5 mit JavaScript geschrieben. Also da brauche ich, der Server ist nur dafür da, dass er mal HTML-Files rausjagt. Das kann ich im Notfall auch noch lokal machen. Und der ganze Rest redet da dann direkt die JavaScript-Anwendung direkt mit meinem Elasticsearch-Server. Sehr schön, vor allem weil Kibana 3 dann nicht mehr auf das Logstash-Format angewiesen ist. Das kann mit allem gearbeitet werden. Also ich kann auch sagen, hey, ich hänge mein Kibana 3 gegen den Greylog-Server. Greylog ist dann gleich das nächste. Ich werde dir auch gleich nochmal zeigen, also nicht, dass er jetzt meint, so, ja, schön, dass er mir das erzählt, aber werde ich jetzt gleich noch entsprechend zeigen. Greylog 2 ist auch ein ziemlich cooles Tool. Elsa hatten wir bis jetzt noch nicht. Elsa ist ein in Perl geschriebenes Modul, das wahnsinnig auf Performance getrimmt ist, arbeitet mit einer MySQL und einem Sphinx-Server und, jetzt weiß ich gar nicht, einen von den beiden Syslogs, der die einfach entsprechend in MySQL reinpackt und dann entsprechend analysiert. Und dann entsprechend noch Octopussy. Will ich kurz mal ein paar Sachen zeigen. Servieren wir nicht einschlafen. Na, wieso macht er das jetzt klein? Unfair. Besser. Das hier ist übrigens eines der Plugins, das ich nur jedem empfehlen kann, wer Elasticsearch verwendet. Das ist jetzt Head. Es gibt da zig von diesen Plugins, mit denen man eben entsprechend erkennen kann, wie dieses Elasticsearch auch arbeitet. Ich weiß nicht, wer hat noch nie mit Elasticsearch gearbeitet? Fragen wir mal so rum. Okay, gut, dann mache ich noch mal ein bisschen Elasticsearch-Einführung. Wer hat schon mal mit Elasticsearch gearbeitet? Okay, das sind die wahrscheinlich auch, die sich vorhin gemeldet haben mit der strukturierten Logfile-Analyse. Elasticsearch gehört zu den NoSQL-Datenbanken. Und eigentlich ist fast keine Datenbank, eigentlich ist es eine Suchengine. Deswegen heißt es auch Search. Arbeitet nativ mit JSON. Man gibt also dieser Search Engine seine Dokumente in JSON. Das ist eine Dokumentendatenbank. Und die kann ich dann entsprechend durchsuchen. Um das Ganze schnell zu machen, baue ich mir ein Cluster mit mehreren Knoten. Das hier sind meine Daten, das ist mein Index. Und die Daten werden geschardet. Also es werden einfach quasi gesagt, okay, jede Daten, das reinkommt, das erste geht nach 0, das zweite geht nach 1. Ist ein bisschen komplizierter, aber nur, dass ihr so versteht. Also die Daten werden eben in 4, hier in dem Fall in 5 Blöcke aufgeteilt. Und ich könnte jetzt zum Beispiel auch mehrere Knoten haben, mehr Clusterknoten als nur meine 2 hier. Und dann könnte eben, der eine kümmert sich um 1, der andere kümmert sich um 2, der dritte kümmert sich um 2 und kann damit entsprechend eine sehr viel höhere Performance entsprechend hinbekommen. Ich kann aber auch noch sagen, ja, ich möchte es aber nicht alles nur auf einem Server haben, sondern ich möchte es auch noch replizieren lassen. Hier in dem Fall habe ich jetzt eben 5 Shards und nur 2 Clusterknoten und ich möchte jeden zweimal vorhanden haben, also einmal das Original und eine Replika. Und dann sieht es natürlich so aus, dass jeder komplett alles hat. Wenn ich ein größeres Setup entsprechend bauen müsste, würde es entsprechend anders aussehen. Ja, das ist also entsprechend dieses Elasticsearch. Dann fangen wir mal mit Kibana 2 an. Das ist jetzt Kibana 2, das sind übrigens Live-Daten von mir. Ja, man sieht also auch dann gleich schön, er zeigt mir gleich an, wann kommt denn so welcher Traffic und ich habe jetzt hier eben auch die Möglichkeit, nach verschiedenen Feldern entsprechend zu sortieren. Hier in dem Fall habe ich jetzt noch nicht so sehr viel Normalisierung gemacht, also ich habe einfach so, wie es ist, ich nehme Syslog-Nachrichten und jage sie einfach da rein. Das ist das Schöne, sowohl bei Greylog als auch bei Logstash und hier hinten dran hängt, also hinter dem Kibana hängt ein Logstash-Server, ist der Vorteil, ich kann da auch einfach erstmal nur unstrukturierte Syslog einjagen. Und dann nach und nach mir das entsprechend aufbauen und mehr Struktur reinbringen. Und das macht das Ganze natürlich sehr angenehm. Kibana 3, Kibana 1 ist übrigens tot, also nur falls jemand wundert. Das ist Kibana 3, die jetzt auf schwarz gemacht. Der Vorteil ist, wo man bei Kibana 2 fast nichts ändern kann, sieht man hier überall diese Rädchen. Ich kann das also, alles was ich hier so sehe, kann ich ändern. Und kann dann hier mir auch entsprechend meine ganzen Logfiles auch natürlich wieder anzeigen lassen, kann mir auch die Sachen wieder sortieren lassen, kann sie mir entsprechend kann ich suchen, was weiß ich, ich suche jetzt mal, hey, was hat denn so Postfix in der letzten Zeit so gesagt? Na. Ja, Demo halt. Deswegen zeige ich, mache ich keine Demos. Wir haben dann noch Greylock. Irgendwas mit meiner Verbindung nicht. Das ist Greylock. Oh ja, da fehlt Farbe. Das Schöne an dem Greylock ist, dass man sogenannte Streams definieren kann. Und in denen diese Streams kann man sagen, hey, folgende, das sind einfach nur Suchstrings quasi, hey, was weiß ich, Feld so und so muss mindestens Warnung sein und von folgenden Hosts kommen. Und das speichere ich mir in einem Stream und kann danach dann sagen, hey, der Benutzer darf jetzt auch diesen Stream sehen. Und habe damit die Möglichkeit, entsprechend auch Permissions zu machen. Etwas, was mit dem normalen Kibana also entsprechend nicht geht. Elsa ist so ein bisschen ein komischer Fall, fand ich. Also erstens ist es ziemlich schwierig, das Teil zum Pflegen zu kriegen. Das heißt zwar, es geht mit CentOS, hat aber nicht funktioniert. Es steht extra drin, ja, funktioniert mit Ubuntu 10.4. Habe ich mir extra die uralte Fassung geholt, funktioniert auch nicht, aber mit der 12.4 hat es dann geklappt. Sehr interessant, es funktioniert nicht, wenn man keinen Internetanschluss hat, weil JavaScript-Teile von Google geholt werden. Muss man nicht verstehen. Funktioniert hier übrigens auch, die Suche hier oben funktioniert wie bei Google gewohnt. Bedeutet aber auch, komm nicht auf die Idee, einfach mal nach blablabla Stern zu suchen. Dann sagt er nämlich, ja, blablabla Stern habe ich so nicht gefunden, weil Wildcards kennt er eben nicht. Also aber soll sehr schnell sein. Ich habe noch keine Performance-Tests gemacht, beziehungsweise ich habe nur mal kurz so ein bisschen rumgetestet, aber noch nichts wirklich Korrektes. Und es scheint mir wirklich also sehr, sehr schnell zu sein, wie gesagt, MySQL und der Dings hinten dran. Und Sphinx Search. Ja, und das ist dann Octopussy. Der Octopussy muss ich dann entsprechend Devices festlegen und für die Devices kann ich dann schon fertige Services draufpacken. Services gibt es für alles Mögliche von, wie gesagt, so Postfix, MySQL, IP-Tables und so weiter. Alles, was die dann so jeweils so normalerweise rausschicken. Können wir gerade mal gucken, hier so ein Service. Nehmen wir mal ACPI und dann sieht man hier, das sind keine regulären Ausdrücke, das sind so Pattern-Matching-Geschichten. Und da sucht er also Client-Connected, Client has disconnected, Rule-Loaded, solche Geschichten also entsprechend, die eben vom ACPI irgendwie gesendet werden können, hat er dann also automatisch dann geladen und kann die entsprechend automatisiert auch anzeigen lassen. Das Problem hier bei dem ist, das ist ein super, ich fand es super interessantes Tool, bis ich mir angeschaut habe, wie die Daten gespeichert werden. Im Klartext in gezippten Files. Eins pro Minute. Ja, 1440 Dateien in einem Verzeichnis. Okay, also natürlich nochmal für jeden Host und für jeden Service nochmal extra und so weiter. Also es ist diese Pattern-Datenbank hier drin ist echt gut und sie ist super genial gelöst, wie man das Ganze abspeichern kann. Aber, also in Files möchte ich es eigentlich nicht haben. Ja, zum Ende noch so ein bisschen ein Überblick. Das sind jetzt so, ich sag mal, so ein paar Schlagworte zu den jeweiligen Projekten. Elsa Speed is King, also wie gesagt, ist sehr schnell. Ich habe auch noch eine Master Thesis gefunden im Internet, die es also getestet hat. Also die Elsa war bei dem mehr als doppelt so schnell als Logstash oder Greylock. Elsa kennt keine strukturierte Logfiles, sie arbeitet immer mit Syslogs. Geht also davon aus, dass es mit dem ganzen Struktur ja eh nicht kommt und du, wie gesagt, du brauchst Google, du musst also entsprechend Sachen von Google nachladen können. Es geht mal bestimmt auch irgendwie, dass man das rausholt, aber das ist erstmal so. Greylock ist für alle die, die sagen, hey, es wird früher oder später mal strukturiertes Logging kommen. Wir fangen jetzt schon mal ohne strukturiertes Logging an. Aber wir können also entsprechend damit auch funktionieren. Was hier vielleicht noch dazu gehört, Greylock hat dann eben auch die Möglichkeit, hey, ich kann auch mal sagen, der Entwickler darf mal alles, was zu ihm gehört, eben entsprechend auch mal im Log-Server anschauen. Hat also entsprechende Permission-Geschichte mit drin, etwas, was dem Logstash fehlt. Logstash ist so das Schweizer Taschenmesser, weil wenn man sich da mal anschaut, was der so an, ich habe eine Tabelle gemacht, was die einzelnen Programme so denn sprechen können. Und es ist also so, Logstash ist da unangefochten Nummer 1. Ist also echtes Schweizer Taschenmesser, der kann in alle Richtungen entsprechend reden und hören. Mit Kibana sieht das Ganze auch noch echt nett aus, lässt sich auch sehr schön benutzen. Logstash hat nur einen Nachteil, geschrieben in Ruby und zwar in JRuby. Übrigens Greylock auch eine Java-Geschichte. Also das ist, finde ich, bei beiden. Für den zentralen Server habe ich mit Java keine Probleme, aber gerade Logstash hat, kann man eben auch verwenden, um als Shipper eben auf jeder Node läuft ein Logstash, der die Sachen abholt und entsprechend irgendwo hinschickt. Und da jedes Mal eine Java, eine JVM ist ein bisschen oversized. Gibt es aber auch eine ganze Menge Alternativen, um das zu umgehen. Octopussy, alles muss Struktur haben, also was da nicht in Struktur ist, kann nicht gescheit verarbeitet werden, aber Logdateien sind cool. Ist Geschmackssache, also gerade zum schnellen Suchen also ich habe da teilweise wirklich schon warten müssen, bis dann eben gar nicht mal so sehr große Suchen entsprechend durchgelaufen sind. Fludent ist so, wir bringen es zu dir, egal was es ist, und verpacken es dir auch noch gleich so, wie du es haben möchtest. NXLog sagt dann, wir bringen es zu dir, aber wenn du mehr willst, kauf mich. Ich bin kein so großer Freund von Open-Core-Geschichten, aber ja, und dann haben wir natürlich noch die große Streitfrage, sonst immer so VI, Emacs. Bei Log-Servern ist das eben dann SysLogNG. Wir machen alles, wenn du aber deine Log-Daten sicher brauchst, musst du dafür zahlen. Und dann haben wir eben entsprechend SysLog. Wir machen auch alles, aber wir sind wirklich Open Source. Ja, das ist so mein Überblick über die verschiedenen Mechanismen und Möglichkeiten, kurz angeschnitten, was man also entsprechend so mit strukturierten Logdateien so alles machen kann, welche Tools es so gibt, vielleicht ist das eine oder das andere Tool ja auch neu gewesen. Insgesamt muss ich sagen, also ich spiele damit jetzt seit einem knappen Jahr grundsätzlich rum, es ist wirklich einfach. Also es ist teilweise ein bisschen problematisch, ich sage mal gerade dieses Regelwerk, um diese Struktur reinzubringen, das ist ein ziemlicher Aufwand. Aber alles andere muss ich sagen, also es ist wirklich gestartet und ja, klar gibt es auch mal Probleme, aber es ist also nicht irgendwo, die reden miteinander und wenn ich mit meinem Redis, wenn ich von dem einen Tool das Ganze nach Redis reinschiebe und der andere liest raus, dann gibt es eigentlich auch keine so großen Probleme. Jedenfalls, was ich so bis jetzt alles getestet habe, keine großen Probleme. Klar gibt es immer mal wieder irgendwelche Versprecher. Also das Problem ist halt auch, wir haben keinen Log-Standard. Ja, wir haben wieder, ich habe ja schon gesagt, 14 Log-Standards. Hey, jetzt machen wir doch mal einen neuen Standard. Haben den 15. Genau, das haben wir eben auch. Wir haben, ich sage mal, vier Log-Standards für strukturiertes Log-Files, die gegeneinander arbeiten. Ja, und dann noch, wenn meine Bachelorarbeit dann entsprechend durch ist, wie schon gesagt, werde ich sie auch... ja, ich bin käuflich, ich bin Freiberufler, könnt ihr dann entsprechend unter IT-Hure, würde ich das Ganze, wird es einen Blogpost geben. Also ich schätze mal, es wird dann so 50, 60 Seiten Bachelorarbeit zu dem Thema geben da könnt ihr dann entsprechend reinschauen. Ich wollte es eigentlich schon veröffentlichen, mein Prüfungsausstatter hat aber gesagt, ja, das darfst du gerne machen, dann darfst du dir aber ein neues Thema abholen. Da habe ich gesagt, nee, dann lasse ich das doch. Eigentlich hatte ich es vor, hier die URL an die Wand zu posten und zu sagen, hey, hier könnt ihr euch jetzt abholen. Ja, das war von meiner Seite. Wenn sonst noch Fragen sind oder wenn noch Verbesserungsvorschläge sind, dann immer her damit.
Also, es ist zwar kommerziell, aber so im Vergleich zu Splunk,
noch was gesagt? Okay, Splunk. Ich kenne, also ich sag mal, eine Firma, mit der ich auch zusammenarbeite, die haben Splunk im großen Umfang eingesetzt. Sie haben dann nur gesagt, so ja, das Problem ist nur, wenn ja am Wochenende mal irgendwas Amok läuft, hast du nach 3 Tage lang dein Logfile-Limit überschrieben und am 4. Tag schreibt da keine Logfiles mehr mit. Genau. Das ist also erstmal so zum Thema Splunk. Sie bauen sich das gerade jetzt um gucken sich gerade eben mit Greylock und mit Elasticsearch an, mit Elasticsearch Greylock bzw. Logstash und Elasticsearch an. Sie gucken sich vor allem gerade Kibana an und gerade Kibana zusammen mit Logstash zusammen kommt ein bisschen in die Richtung. Aber es ist natürlich klar, ich meine, ich weiß nicht, ob du die Preise von Logstash dir mal angeschaut hast. Also 500 MB am Tag sind ja frei, das ist auch kein Problem. 500 ist 1 MB. Ist bei Splunk richtig teuer. Und deswegen gucken die sich das auch an. Und ja, sie verlieren einige Funktionalitäten damit. Es kommt darauf an, was du davon machst. Splunk hat den großen Vorteil, dass du eben auch die ganzen, ich sag mal, Zertifizierungen und so weiter, so PCI und so weiter, das kriegst du halt da alles noch, kannst du dir quasi dann noch mit reinbauen lassen und dann bist du da auch gleich abgesichert und Haken dran, gut ist. Das ist eigentlich der große Vorteil von Splunk. Die Funktionalität kriegt man auch ähnlich hin, eben mit Logstash und Kibana 3. Je nachdem, was man machen möchte, Greylock 2. Also die haben vergleichbare Funktionalitäten, aber natürlich nicht alles in der Form und Übersicht. Ja, gleich noch eine.
Eine Funktion, die ich auf jeden Fall vermisse,
ja,
die es bei Splunk eben gibt, die ich da noch nicht gefunden habe, sind Trigger auf irgendwelche Events.
Ja, es gibt in Greylock, kannst du auf Stream Aktionen setzen, die dann eben Trigger auslösen. Damit kann man sowas machen. Deswegen habe ich gesagt, es kommt darauf an, was man machen möchte. Da gibt es was, wer benutzt Greylock 2? Trigger im Einsatz? Oder? Und funktioniert. Also ich muss nämlich ehrlich gestehen, Greylock, ich habe es im Testeinsatz, aber gerade zum Beispiel Trigger habe ich selber auch noch nicht. Was? Octopussy hatte, stimmt, Octopussy hat auch eine ganze Menge Funktionen. Die haben auch so eine Analysegeschichten wie der Erkennung kann zum Beispiel auch, gibt es auch bei Logstash bzw. bei NXLog, die dann auch noch gleich so korrelieren können. Also sagen so machen, hey, der Benutzer hat sich jetzt dreimal per SSH angemeldet und zweimal per Windows-Anmeldung. Schickt mal eine Warnung raus, da versucht jemand Passwörter zu erraten. Solche Geschichten ist dann also auch noch, das gehört dann eher zur Analyse. Da gibt es auch einige Tools für das SEC, ist relativ bekannt, in Perl basiert. Da gibt es aber jetzt auch die ersten Ansätze, die das Ganze mit strukturierten Logfiles machen. NXLog zum Beispiel hat da eine recht schöne Funktion drin.
Max? Ich glaube, es war NXLog, kann Windows-Events lesen.
Ja.
Wie tut das?
Das ist ein Windows-Binary, das läuft auf der Windows-Maschine und kann dort das lokale lokale Windows-Event-Log lesen. Genau. Der schnorchelt es ab, konvertiert es und zwar Logstash und NXLog kann das beide. Der Vorteil ist, das Ganze ist ja, Windows ist ja das erste, die überhaupt strukturierte Logfiles gemacht haben. Das Problem ist, viele der Windows-Entwickler haben es nicht verstanden. Wie immer, Windows hat da wirklich absolut den richtigen Ansatz gefahren und zwar schon mit Windows NT 3.1. Ja, da haben sie angefangen mit strukturierten Logfiles. Ja, und das Problem ist nur, es gibt immer noch, wenn du dir die Logfiles anschaust, sagst du, die Windows-eigenen, die gehen. Die haben sie in so einer Zeit echt super hingekriegt. Aber wenn du mal Nicht-Windows-Tools verwendest, die schreiben dir da Logfiles, wo du sagst, so, habt ihr es nicht verstanden? Das ist kein Syslog. Aber ja, also die können dann beides auch jeweils das Lokale lesen. Es gab auch mal ein cooles Projekt mit dem Namen Project Lasso. Das war, da musstest du auf einer Windows-Maschine in der Domäne deinen Lasso-Server installieren und der hat dann mit dem Windows-internen Log-Grabbing-Tool alle Log-Files aller Server abgefragt und bei dir lokal, leider nur per Syslog dann weitergeschickt. Ist leider 2009 eingestellt worden und kann damit den Windows Vista, Windows 2008, da haben sie das Log-Format geändert, kann er leider damit nicht. Aber das wäre noch so eine richtig coole Funktionalität. Also das ist eine der Sachen, wo man sagt, hey, das bräuchten wir eigentlich nochmal. Müsste man eigentlich irgendwas in Java oder in .NET wahrscheinlich am besten schreiben, der einfach müssen irgendwelche Windows-API-Calls sein, mit denen man Remote-Windows-Server abfragen kann, die alle einsammeln und dann eben in, ob es dann jetzt Gelf oder welches JSON-Unterformat das ist, das weiterleitet, wäre eigentlich cool, weil dann könnte man das schön ineinander verbinden.
Aber das ist ja
nicht... Ja, aber da kann dein Log-Analyse, das ist dann etwas, wofür du deine Log-Analyse brauchst.
Das ist richtig, das wäre jetzt die Frage gewesen. Kriege ich das damit irgendwie brauchbar hin, dass er mir die 10% der Dinge, die ich wissen will, auch sagen?
Nein, also sagen wir es mal so. Nein, ich habe es auch schon versucht und ich bin daran auch noch gescheitert. Aber ich spiele mit dem, genau mit dieser Geschichte wird jetzt als nächstes dann noch bei mir rumgespielt. Gerade nämlich mit Logstash hast du ja dann da auch die Möglichkeit, Grok und ähnliche Geschichten zu verwenden, um das entsprechend zu verwenden. Du brauchst halt eine Java-VM dann auf deiner Windows-Maschine, aber... Ja, mein Gott, genau.
Die Erfahrung mit Datenmengen, die einzelnen Systeme so verarbeiten können am Tag, also vor allem, dass ich dann nachher auch noch performante Analysen darauf fahren kann.
Das ist das, was wofür fast immer Elasticsearch eingesetzt wird.
Okay, also dass du eine rote als Datenplattform habe, dann
ja.
Ja.
Was ist ja, da kannst du also auch entsprechend, dafür gibt es die Möglichkeit, oh sorry, ich muss die Frage wiederholen. Die Frage war, kann man das Ganze eben, wie kann man es, nachdem man es eingesammelt hat, auch noch irgendwie verarbeiten. Wie gesagt, mit Logstash gibt es da einige Möglichkeiten oder einige Ansätze. Die meisten Tools, die man aber so sieht, die diese Analysen fahren, machen das on the fly. Also die lesen die quasi Daten mit. Das macht NXLog zum Beispiel, Logstash kann das. Das sind also Tools, die entsprechend die Sachen quasi während sie durchfließen, entsprechend irgendwie intern abspeichern und dann eben die Analyse drauf fahren und dann irgendwelche Trigger erst noch anstoßen. Das ist aber etwas, wo ich mich dann auch als nächstes noch mit beschäftigen möchte, nämlich eben genau diese Korrelation in strukturierten Daten entsprechend rauszuholen. Weil bis jetzt hat man, es gibt ein paar super coole Tools, die es mit unstrukturierten Daten machen, aber es gibt noch nichts, wo man eigentlich diese ganze Vorarbeit, die man macht, wenn man das Ganze strukturiert haben, konvertiert hat, die dann entsprechend auch wirklich ausnutzen kann. Da gibt es leider noch nichts Gescheites. Und da will ich dann als nächstes, will ich mir selber auch noch als nächstes anschauen. Ich bin da auch noch mittendrin. Also ich habe nicht alle Antworten. Sonst noch Fragen?
Natürlich die Killerfrage. Was ist deine persönliche Empfehlung?
Was ist meine persönliche Empfehlung? Mach strukturiertes Logging. ich möchte es mal so ausdrücken. Mein aktuelles Setup habe ich hier gerade gezeigt. Da läuft parallel ein Elsa, parallel ein Octopussy, parallel ein Logstash und parallel ein Greylog. Zwei davon werde ich aber demnächst abschalten. Also im Moment ist so, in die engere Wahl kommen Logstash und Greylog. Was wir jetzt im Moment verwenden? Im Moment sieht es also von der Oberfläche her und der Funktionalität in der Oberfläche gefällt mir Greylog deutlich besser. Gerade eben auch mit den Triggern, dass man sagen kann, hey, wenn irgendwas das und das passiert, dann mach mal was. Ich finde allerdings das Log-Format, also das, wie das JSON intern aufgebaut ist, finde ich Logstash deutlich schöner. Was vor allem bei Greylogs ist definiert, ich habe so und so viel, so und so große Indexe. Greylog sagt, ich habe einen Index pro Tag. Okay, es kann natürlich passieren, dass deine Index dann relativ groß werden, aber man kann auch da mehrmals am Tag sowas machen. Aber mir gefällt es halt nicht, dass ich sage, okay, bei uns zum Beispiel, also bei der Börse heißt es halt auch, wir müssen so und so lang die Logfiles für uns für die Analyse vorhalten. Was machst du jetzt? Bei Greylog musst du halt hoffen, dass es halt genug ist und da halt nochmal was dazu packen. Aber naja, das ist dann auch Geschmackssache. Also sonst, ja.
Wie viele Maschinen hast du da im Setup drin?
In dem physikalisch oder virtuelle? Ja. Also sorry, die Frage war, wie viele Maschinen habe ich da? Also virtuelle sind es 12, 13. Allerdings habe ich es auch so gemacht, ich habe entweder CentOS-Maschinen oder Debian oder Ubuntu, damit mir das Speichern mir schön zusammen sortiert werden kann. Das Ganze läuft auf einer virtuellen Maschine. Also ich habe zu Hause einen 32 Gig Xeon Server und das läuft da drin. Ich habe allerdings auch, das sind also von sechs oder sieben Maschinen, die Logfiles, die da nur zusammenlaufen. Also es ist jetzt nicht so sehr groß.
Hast du denn dahingehend mal ein Setup gesehen, was irgendwie mehr als sagen wir 60 Kisten performant beim Suchen geschafft hat?
Ja, habe ich gerade dabei. Also ich jage im Moment gegen das Testsystem bei uns in der Börse. Das sind allerdings auch nur vier kleine virtuelle Maschinen, zwei mit Greylog, zwei mit Logstash. Und da laufen bei uns 600 Entwicklermaschinen dagegen und das läuft ganz ordentlich. Also wenn nicht schon wieder die Platte vollläuft, weil ich bei Logstash dem vergessen habe zu sagen, dass er die alten Logs wegschmeißen soll, funktioniert das Ganze gut.
Oder suchst du bei den Entwicklermaschinen? Also ich meine, Entwicklerprofil bist.
Ja.
Was beflügelt dich danach zu suchen? Also du suchst auch effektiv nach irgendwas oder suchst du einfach nur nach Sternen?
Also die Suchen, die ich da bis jetzt, wonach ich entsprechend bis jetzt da gesucht habe, für diese Entwicklermaschinen, waren bis jetzt nur einfach Tests. Also das ist im Moment unser Test. Wir wollen irgendwie ein zentrales Logfile. Wir hatten vorher ein Tool, was ich hier nicht vorgestellt habe, und zwar ein RSyslog schreibt direkt in eine MySQL und da gibt es eine PHP-Oberfläche, nennt sich Log Analyzer. Den hatten wir die ganze Zeit im Einsatz, bis uns jetzt die MySQL-Datenbank um die Ohren geflogen ist. Und ich habe eigentlich gesagt, dann bau halt nochmal neu auf und lasse. Nee, wir nehmen jetzt gleich dein Test-Setup. Also ich bin jetzt mal gespannt, wie schnell ich mein Test-Setup mache. Es gibt ein zentrales Log-File und Log-Analyse-Tool, das aber außerhalb unserer Kontrolle liegt. Wir wollen einfach nur unser eigenes haben. deswegen auch eigentlich hauptsächlich die Development-Maschine. Da geht es vor allem um so Sachen wie, meine Maschine ist so langsam so, ja klar, logisch, da hast du ja auch schon wieder einen Out-of-Memory-Killer gehabt und solche Geschichten. Für so Sachen ist das gedacht. Ja. Sonst noch Fragen? Was sagt denn die Uhr? Ah, okay. 10 Minuten könnt ihr mich noch löchern. Ich weiß nicht, ob euch die Antworten gefallen, aber... Erkan, willst du nichts fragen? Du willst schlafen, dann schlaf weiter. Da hinten noch, ja.
Also nur zur Online-Analyse, die Archivierung der Logfiles, hast du gesagt, die alten Logfiles löscht dann wieder.
Ja, also zur Archivierung muss ich sagen, gibt es ein, meiner Meinung nach, das ultimative Tool, Klartext-Files. Das ist kein Problem, 30 Jahre alte Logfiles ist kein Problem, wenn ich den Datenträger noch lesen kann und es ist ASCII oder irgendwas, was man einigermaßen noch konvertiert kriegt, kann man es noch lesen. Deswegen bin ich da also, wenn es um die Archivierung und gerade eben, wenn es auch, wie gesagt, deswegen bei uns ist das immer nur das Spielsystem, also es gibt das Ganze auch nochmal in wichtig und komplett und das Ganze auch auf Tape geschrieben und weiß nicht, wie viele hunderte von Jahren aufgehoben. Das haben wir. Ist bei uns immer nur so, wir müssen mal schnell was gucken und da kann man halt auch mal mit so einem modernen Zeug mal rumspielen. Das sich entsprechend anschauen.
Wenn wir von alten Logfiles sprechen, welche Systeme können denn Events auf mehreren Maschinen koinzidieren und bearbeiten, wenn wir Clock-Screws haben?
Clock-Screws. Wie kann man mit Clock-Screws umgehen, war quasi die Frage. Eigentlich ganz einfach. Du hast NTP und du überwachst dein NTP. Es gibt Tools, und zwar gerade bei der Forensik, gibt es Tools, die genau pro System eben sagen können, wie ist die Uhr falsch gelaufen. Den kannst du dann sogar sagen, da hat die Uhr, war so und so viel daneben, da war sie daneben, so und so viel daneben und dann rechnet ihr geht davon aus, dass die Änderungen gleichmäßig gelaufen sind und rechnet ihr das Ganze quer. Wenn du es zentralisiert hast, ist es und strukturiertes, zentralisiertes Logging hast, ist es kein Problem, weil du hast einmal den Zeitstempel, den dir die Maschine gegeben hat und einmal den, wann du es bekommen hast. Und wenn die zu weit auseinander sind, hast du eh ein Problem. Aber also da muss ich sagen, du hast kein NTP und du überwachst dein NTP nicht. Sorry, ich kann dir nicht helfen. Also es ist, hol dir eine OMD-Installation oder Nagios oder sonst irgendwas und monitore deine Maschinen. Also es ist, das ist auch etwas, was hier jetzt nicht gesagt wurde, aber in meiner These auch ganz klar drin ist, was ist diese These, hieß es nicht. Es ist ganz klar, also es geht hier nicht um irgendwie zu gucken, ob Rechner sauber laufen, ob Dienste verfügbar sind und ähnliche Geschichten. Dafür gibt es bessere Tools, nämlich einfach Tools, die nachgucken, ob die Maschine gerade läuft. Mit Clock-Screws. Bei uns haben wir das Lustige ist, wir haben bei uns einen hochpräzisen Zeitserver mit Namen PTP. Das Lustige da sind die ersten Fälle, wo wir mal wieder Clock-Screws hatten, weil wenn der nämlich 3 Minuten daneben ist, sagt er, das ist mir viel zu weit weg, das ist viel zu ungenau. Das sind so für die Leute, die den NTP nicht genau genug ist. Da haben wir es dann mal wieder gehabt, dass die Maschine 2 Tage daneben lief. So nach und nach langsam. Haben wir jetzt auch im Monitoring, passiert uns auch nicht mehr. Ja, dann danke ich für die Aufmerksamkeit. Noch einen schönen Tag.